Weißt du, wie oft ein durchschnittlicher Single Malt in Schottland destilliert wird? Das sind zweimal. Also wenige Brennereien, auch ein drittes Mal. Zwei ist aber Standard. Und ja, die Destillerie Mortlach, die brennt 2,81 Mal. Als ich das erste Mal davon las, dachte ich, es wäre ein Schreibfehler. Ist es aber nicht. Mortlach hat eine solch individuelle Zusammenstellung ihrer Brennblasen, dass sie am Ende einen Whisky haben, der 2,81 Mal destilliert wurde. Was am Ende herauskommt, ist wirklich ein hocharomatischer Feinbrand, der unbedingt ins Fass muss. Also viele Jahre. Und wenn das der Fall ist, ist Mortlach ein bombastischer Single Malt. Aus diesem Grund unterhalte ich mich heute mit Steven Lassner von Diageo, dem Dachkonzern von Mortlach, über die Single Malts dieser Destillerie. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Rein. Mortlach, ja, es ist schon irgendwie eine Marke, die, wenn sie eine Person wäre, würde es sich wirklich lohnen, ihr Leben zu verfilmen. Also, was diese Destillerie an Auf und Abs erlebt hat, es ist Wahnsinn. Klar, ich meine, du findest in Schottland einige Brennereien, die trotz zahlreicher Schicksalsschläge immer wieder auf die Beine kamen. Aber Mortlach ist definitiv eine davon. Ich meine, die Destillerie war über viele Jahre nur bei wenigen Whisky-Fans bekannt. Ich meine, gab ja auch nur mehr oder weniger nur eine Originalabfüllung. Aber es gab derbe gute Abfüllungen von unabhängigen Abfüllern. Demgegenüber stand die Tatsache, dass die genialen Malts von Mortlach über Jahrzehnte auch gar nicht für den Single-Malt-Markt konzipiert waren. Es waren Malt-Whiskys, die wichtiger Bestandteil von Diageos Blended Whiskys wie Johnnie Walker waren. Ja, bis 2014. In dem Jahr sollte Mortlach der neue Luxus-Single-Malt werden. Also mehrere Abfüllungen, spannendes Alter, edle Flaschen. Und es floppte. Also es floppte so sehr, dass Diageo die Mortlach-Strategie überdacht und 2018 ein neues Mortlach-Portfolio auf den Markt brachte, also nur 4 Jahre später. Und damit traf man dann das Interesse der Whisky-Community deutlich besser. Also warum Mortlach 2014 einen solch schlechten Start auf dem Single-Malt-Markt hatte und warum es dann 2018 deutlich besser lief, darüber unterhalte ich mich jetzt mit Steven Lassner von Diageo bzw. Mortlach. Viel Vergnügen mit dem Interview. Steven, schön, dass du heute hier bist und wir die Chance haben, über Mortlach zu sprechen. Ihr hattet ja 2014 das gesamte Mortlach-Portfolio umgekrempelt und dann einige Änderungen ja, quasi wieder rückgängig gemacht. Wie sieht das heute aus? Also welche Whiskys bietet ihr beim Mortlach aktuell dauerhaft an?
Ja, hallo Philipp, grüß dich. Schön, dass wir hier auf dem Donnerstagvormittag wieder zusammengefunden haben. Hat sich ja schon so ein bisschen Routine eingestellt. Donnerstagvormittag immer angenehme Gespräche mit dir über eine der schönsten Nebensachen der Welt, unseren Scotch Whisky. Und ja, da freue ich mich natürlich besonders, dass wir heute mal Mortlach ein bisschen ins Rampenlicht stellen können. Eine Brennerei, die ja schon viele treue Fans hat, aber so der breiten Whisky-Community vielleicht noch gar nicht so bekannt ist, anders als vielleicht die beiden Themen, die wir bisher schon besprochen haben. Und ja, das kann natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass es in letzter Zeit gar nicht so viele Originalabfüllungen als Single Malt von Mortlach gab. Und ja, da haben wir jetzt glücklicherweise einige auf dem Markt. Mehr oder weniger 5 Standardabfüllungen, wo man sagen muss, vielleicht so 2 und der Vorbehalt. Also wir haben den Einstieg in die Welt von Mortlach mit dem 12-Jährigen. Wir haben immer noch so einen kleinen Beinamen. Der 12-Jährige ist der Wee Witchie. Und dann haben wir den 16-Jährigen Distiller's Drum und noch einen 20-Jährigen mit dem Beinamen Coey's Blue Seal. Ja, das sind alles so Begriffe, die so mit der Brennerei oder der Geschichte in Verbindung stehen. Aber da werden wir gleich noch was dazu hören. Und ja, dann haben wir noch 2 Abfüllungen. Einmal ein 14-Jähriger, der aber eigentlich nur für den Travel Retail, also für die Duty-Free-Shops ist. Und dann haben wir noch unseren Mortlach 15, Six Kingdoms, der ja in der Reihe mit Game of Thrones oder in Zusammenarbeit mit HBO und der Serie Game of Thrones ja auf den Markt kam und der halt so mehr oder weniger ja limitiert ist, aber ja zurzeit immer noch sehr, sehr gut erhältlich. Also das sind so die 5 Abfüllungen, die wir jetzt so als Originalabfüllung zurzeit bei Mortlach bekommen können.
Und du hast es ja am Anfang schon angesprochen, den 12 Jahre Wee Witchie. Der Name, wenn ich es jetzt mal einfach so zerlege, heißt ja kleine Hexe und bezieht sich da auf eure kleinste Brennblase. Und beim Zwölfjährigen hebt ihr das so hervor, den Wee Witchie, aber die kommt ja bei den anderen genauso zum Einsatz, diese kleine Brennblase. Und soweit ich weiß, ist die ja nur dafür da, um den Nachlauf nochmal zu destillieren, sodass ihr am Ende auf die ungewöhnliche Destillationsanzahl von 2,81 kommt. Welche aromatischen Auswirkungen hat das auf den Stil von Mordlach, beziehungsweise warum macht ihr das?
Ja, da hast du natürlich jetzt die Büchse der Pandora geöffnet. Ja, also ich meine 2,81-fache Destillation. Das klingt erstmal natürlich verrückt, ist es im Grunde gar nicht. Und ja, du hast die Brennblase, um die es da geht, schon angesprochen. Aber ich würde vielleicht noch mal ein kleines Stück zurückgehen, damit man so ein bisschen die Herleitung dazu hat, wie das Ganze dann ja in diesem Produktionsprozess oder zu diesem Produktionsprozess kam, den wir heute da haben. Und Mordlach war ja 1823 die erste, ich sage mal, legale Brennerei in Dufftown. Ja, Dufftown wird ja vielen was sagen, als eigentlich die Whisky-Hauptstadt. Ja, also zur besten Zeit 7 große Brennereien in dieser kleinen Stadt, die ja nur knapp 1700 Einwohner hat. Und ja, wie gesagt, 1823 hat Mordlach da so ein bisschen den Grundstein für legales Whisky-Brennen gelegt. Und die ersten Jahre der Brennerei waren eigentlich auch ganz erfolgreich. Dann kamen so typischerweise ein paar Besitzerwechsel. Unter anderem, finde ich ganz interessant, auch die Gebrüder Grant von der Aberlauer Distillerie, die da Anteile dran hatten. Die waren aber nicht so interessiert daran, dort Whisky zu brennen, haben ja die Teile eigentlich eher demontiert, um sie in ihrer eigenen Brennerei zu nutzen. Und in dieser Zeit war Mordlach dann eigentlich alles andere, mal eine Brauerei, mal sogar eine Kirche, alles andere als eine Whiskybrennerei. Und dann ungefähr 30 Jahre nach Gründung der Brennerei kamen zwei Männer dorthin, die eigentlich prägend waren für die Zukunft von Mordlach. Und zwar einmal George Cowie Jr. und sein Sohn Dr. Alexander Cowie. Und mit den beiden ging dann eigentlich ja so die Karriere von Mordlach erst richtig los. Sie haben ja die Produkt oder die Kapazität halt verdoppelt, indem sie die Brennblasen halt erweitert haben auf 6. Und besonders Dr. Alexander Cowie hat halt dieses spezielle System installiert, diese 2,81-fache Destillation, was ja wirklich in Schottland sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ja, wir haben Brennereien, die in der Regel zweifach destillieren, einige Ausnahmen halt auch dreifach, 2,81-fach. Auch so auf die zweite Kommastelle herunter, das ist natürlich schon sehr, sehr besonders. Und das hat, ja, wie du schon richtig gesagt hast, ein bisschen mit dem Produktionsprozess zu tun, den wir dort halt leicht abgewandelt haben. Rollen wir das Feld da vielleicht mal von hinten auf. Wir haben ja 6 Stills, 3 Wash Stills und 3 Spirit Stills. Und ja, die Wash Still 3 arbeitet eigentlich so nach schottischem Standard. Ja, das heißt, die Wash kommt rein, wird destilliert. Der Low Wine, den wir dann gewinnen, wird in Spirit Still Nummer 3 weiterverarbeitet. Und die Wash Still 1 und 2 arbeiten eigentlich eher so als Paar. Ja. Und da kommt genauso die Wash rein, wird halt einmal destilliert. Und den leichten Teil, praktisch das Herz der Destillation, das wird direkt abgeleitet und in Spirit Still Nummer 2 weiterverarbeitet. Und so diesen schweren Teil, ja, also die Tails, hast du ja schon angesprochen, die trennen wir ab und leiten die dann gemeinsam in die erste Spirit Still, die Wee Witchie, ja, also wirklich die kleinste dieser Stills. Und da werden diese Tails dann praktisch noch zweimal destilliert. Und dann kommen diese Teile am Ende wieder alle zusammen und vereinigen sich dann halt im New Make. Und ja, das Ganze ist natürlich von der technischen Sicht ein bisschen anspruchsvoll, lässt sich nicht immer ganz so leicht erklären. Aber am Ende haben wir dann eine 2,81-fache Destillation.
Aber es gibt ja nach wie vor heute viele, sehr viele Brennereien in der Speyside. Wie würdest du da generell so den Hausstil von Mordlach beschreiben? Also was unterscheidet deren Whiskys jetzt von anderen Mord-Whisky-Destillerien in der Speyside? Klar, ihr habt so eine ganz ungewöhnliche Destillationsanzahl, aber jetzt mal so rein fokussiert auf die Aromatik.
Ja, also du hast es ja schon richtig gesagt, wir haben natürlich eine unglaubliche Dichte an Brennereien in der Speyside. Und wir bezeichnen die Speysider ja immer als sehr floral und fruchtig. Und ich finde so zum Start weg, bringen die meisten Mordlach-Abfüllungen das eigentlich auch noch so ins Glas. Ja, also ich finde, da ist schon noch immer eine Frucht präsent, die so ein bisschen auch auf Speyside schließen lässt. Aber dann gewinnt halt so dieses Voluminöse eigentlich die Oberhand. Und das ist das, was Mordlach dann am Ende ja auch ausmacht und so besonders macht. Also dass das Liquid einfach sehr, sehr opulent, sehr, sehr muskulös, sagen auch einige, einfach ein sehr, sehr körperreicher Whisky ist. Und ja, viele bezeichnen das auch als fleischig. Ja, das ist natürlich ein relativ besonderes Adjektiv, um jetzt einen Whisky zu bezeichnen. Aber halt so leicht schwefelig, das sind halt so Noten, die wir halt in Mordlach wiederfinden. Ja, und Schwefel ist ja bei vielen Single Malts eigentlich eher meistens so ein Fehlton. Und wir haben aber auch durch diesen speziellen Destillationsprozess, wo dann praktisch die Tails halt in der Wee Witchie nochmal zweimal nachdestilliert werden. Da entwickelt man praktisch so diese ja, Geschmacksstoffe, die ja durchaus halt in diesem Nachlauf ja sehr, sehr zahlreich vorhanden sind. Die werden dort praktisch entwickelt, weiterentwickelt und halt ja so gut am Ende in das Gesamtergebnis eingebunden, dass wir halt einfach diesen sehr besonderen und polarisierenden Taste bekommen, der Mordlach halt einfach so, ja, so besonders macht. Ja, also so ein bisschen dreckig im Positiven halt vom Stil her. Ja, er ist halt so ein bisschen so ein Bad Guy und das Ganze aber natürlich immer noch, ja, sehr, sehr stilvoll verpackt. Ja.
Aber wenn wir jetzt mal von der Destillation einen Schritt davor hingehen, das heißt, die Destillation kann ja quasi nur das konzentrieren, was die Fermentation schon produziert hat. Klar, es werden durch den Kontakt mit dem Kupfer hier und da kleine neue Verbindungen gebildet, aber der Großteil basiert ja, der Aromen basiert ja auf der Fermentation. Wie groß ist die Rolle da der Fermentation beim Hausstil von Mordlach und wie lang destilliert ihr überhaupt? Wie lang fermentiert ihr?
Ja, also ich glaube, das Thema hatten wir auch bei Talisker schon mal. Natürlich ist die Fermentation halt ein unglaublich wichtiger Schritt bei der Produktion eines Single Malt und natürlich auch maßgeblich an dem Endcharakter des Produkts beteiligt. Und so ist es natürlich auch bei Mordlach. Und wir wissen ja schon, dass bei der Fermentation in den verschiedenen Stufen, ja, das heißt, es gibt ja kürzer oder länger fermentierte Single Malts und in diesen verschiedenen Stufen der Fermentation bilden sich ja auch verschiedene Aromen, die danach dann auch eventuell wieder abgebaut werden. Und deshalb ist natürlich die Fermentation auch bei Mordlach sehr, sehr wichtig für das Endprodukt. Und halt auch diese, ich sage mal, diese ja sehr voluminösen und teilweise schwefligen Verbindungen, die wir dann am Ende bei der Destillation und durch das spezielle Verfahren halt so brauchbar machen, dass sie am Ende positiven Einfluss auf das Produkt haben können. Die bilden sich natürlich auch so in der Fermentation und wir sprechen bei Mordlach so von einer Fermentationszeit auch so zwischen 50 und 60 Stunden und die ist halt dann wirklich sehr, sehr passend, um genau, ja, diese Wash am Ende zu bekommen, die sich dann halt mit unserem speziellen Destillationsverfahren halt zu diesem sehr, sehr besonderen New Make produzieren lässt.
Und wie schaut es da bei eurem Fassmanagement aus? Also gibt es da einen Wiedererkennungswert? Also so, dass man quasi sagt, das ist ein typischer Mordlach oder das ist typisch für Mordlach? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal andere Destillerien ansehe, zum Beispiel Glentronach oder Glenfarclas, zum Beispiel, da denken wir sofort an Ex-Sherry-Fässer oder ja, wenn wir auch mal eine eurer Marken anschauen, Lagavulin auf Eiler, deren Whiskys lassen ja üblicherweise in Third-Fill-Fässern reifen. Gibt es da auch so einen typischen Mordlach-Stil bei den Fässern?
Also definitiv, ich würde schon sagen, dass Mordlach auf jeden Fall eine der Brennereien ist, die man eigentlich sofort mit Ex-Sherry-Casks in Verbindung bringt. Ja, also wenn wir da mal so ein bisschen zurückgehen, eigentlich die erste Originalabfüllung so als Single Malt in der letzten Zeit, die haben wir ja im Rahmen der Flora und Fauna Serie gehabt. Ja, das war ja auch ein Mordlach 16 und das war ja glücklicherweise eine klare Flasche und da konnte man wirklich ganz deutlich natürlich auch den Einfluss des Ex-Sherry-Fasses sehen. Und das ist halt auch bei anderen ehemaligen Abfüllungen so gewesen. Ja, also der alte 18-jährige, eigentlich reines Sherry-Fass, der jetzige 16-jährige, The Distiller's Drum, reines Sherry-Fass und auch viele Special Releases, die wir ja auch in den letzten Jahren hatten. Ja, da waren Mordlach ja immer mal wieder dabei. Das waren auch Whiskys, die ja wirklich sehr vom Sherry-Fass dominiert waren. Und ja, da würde ich schon sagen, dass Mordlach definitiv auch zu diesen Brennereien gehört, wo man sich eigentlich grundsätzlich immer auf ja, einen schönen Sherry-Einfluss einstellen kann.
Und du hast ja vorhin bei, als du das Portfolio von euch aufgelistet hast, hast du ja mal über The Six Kingdoms, die Abfüllung von Mortlach, gesprochen, die ja vor einigen Jahren ja, im Zusammenhang und Kooperation mit Game of Thrones und HBO rausgebracht hat. Aber wie kam es zu der Kooperation, also bei der ihr da verschiedene eure Whisky-Marken im Teil von Game of Thrones gewidmet habt? Weil The Six Kingdoms ist ja nur die Ausgabe für Mortlach, ihr habt ja da noch viele andere.
Genau, also wem die Serie jetzt vielleicht nichts sagt, ne, ist ja wirklich eine unfassbar erfolgreiche Fantasy-Serie gewesen, die sich ja über sehr, sehr viele Staffeln entwickelt hat und ja eine riesige Fangemeinde generiert hat. Genauso wie der Scotch Whisky natürlich auch eine riesige Fangemeinde hat. Und wie der Deal am Ende im Detail zustande kam, das ist natürlich in ganz anderen Sphären passiert als in meiner. Ja, wahrscheinlich so ein klassischer Golfplatz-Deal. Aber was daran natürlich sehr, sehr schön ist, ist, dass man so ein bisschen die Fangemeinde dieser Serie an den Scotch Whisky heranführen konnte. Und ich werde ja nicht müde, immer wieder zu betonen, dass wir natürlich Scotch Whisky-Trinker rekrutieren müssen. Und gleichermaßen könnte man natürlich auch so die Scotch-Community so ein bisschen auf die Serie bringen. Und deshalb war das ja für beide Seiten eigentlich eine recht erfolgreiche Zusammenarbeit. Und ja, wir haben aber dann theoretisch diese Häuser genommen, diese verschiedenen Königreiche, die es ja in der Serie gibt, und haben sie praktisch ja immer einem unserer Single Malts zugeordnet. Und das ist nicht einfach so ja ohne weitere Hintergedanken passiert, sondern man hat wirklich immer versucht, den Charakter der Whiskys und auch der Brennereien so dem Charakter dieser Königreiche in der Serie anzupassen. Ja? Also zum Beispiel Cardu wurde ja einem Haus zugeordnet, das eine sehr, sehr starke Frau in diesem Königreich hat. Und wie wir ja vielleicht auch wissen, ist Cardu ja eine Brennerei, die ja sehr, sehr eng mit zwei starken Frauen verbunden ist, ja, mit Helen und Elizabeth Cummin. Und genauso haben wir es halt bei Talisker auch gemacht, ja. Dieser Malt wurde ja auch dann halt einem Haus zugeordnet, das ja eine eher so eine Seefahrernation ist, und die Menschen dort leben ja auf der Eiseninsel, die ja sehr, sehr rau und schorf ist und wo man halt wenig anbauen kann, ähnlich wie ja vielleicht auch Skye. Also man hat da schon versucht, immer so ein bisschen so die Brücke zu schlagen, dass das Ganze auch Sinn ergibt und dass diese Whiskys dann auch zu diesen Königreichen in der Serie passen. Und genau, Mortlach kam dann praktisch als allerletzter dazu. Und der hat dann den dreieugigen Raben bekommen mit aufs Logo, und der taucht ja dann praktisch so in der allerletzten Staffel dann auf und ist ja dann sozusagen der ja im Grunde die sechs Königreiche, die ja dann am Ende noch übrig sind, so ein bisschen vereint. Und da finde ich die Brücke eigentlich auch ganz schön, weil Mortlach ja auch im Blending und bei vielen Blended Scotch Whiskys eine entscheidende Rolle spielt. Und ja, da ist er sozusagen auch der den Blend am Ende so ein bisschen vereint, und das ist dann vielleicht auch so die Brücke, die man dann da so zur Serie schlagen kann.
Wobei ich schon sagen muss, Skye ist schon die deutlich schönere Insel im Vergleich zur Eiseninsel.
Ja, also ich hab die Serie jetzt nicht so detailliert verfolgt. Ja. Ich habe mich dann immer nur so ein bisschen, was die Königreiche und die Besonderheiten angeht, so informiert. Aber ich habe es ja auch in der Talisker-Folge gesagt, wie sehr mein Herz an dieser Insel hängt. Und ja, also davon gehe ich aus, dass Skye definitiv mehr zu bieten hat als diese Insel dort in der Serie. Ja.
Definitiv. Und ich muss schon sagen, es ist echt schon spannend zu sehen, wie ja insgesamt wie dynamisch Diageo heute mit Mortlach umgeht und ja auch mit neuen Abfüllungen. Du hast jetzt die ganzen angesprochen, auch The Six Kingdoms. Und das war ja lange Zeit komplett anders, denn bis 2014 gab es ja von Mortlach eigentlich nur einen 16-jährigen Single Malt, und die Marke war auch eher was so für Hardcore-Whisky-Fans. Also man bekam Mortlach so als Otto Normalverbraucher überhaupt nicht auf den Schirm. Wieso hattet ihr euch damals entschieden, aus einer Nischenmarke, wie Mortlach es ja damals war, plötzlich so eine Luxusmarke zu machen?
Na gut, Philipp, dazu muss ich sagen, also eine Luxusmarke war Mortlach eigentlich schon viel, viel früher. Also ich habe es ja auch mal in der Johnny Walker-Folge erwähnt, dass wir ja früher wirklich fast nur Blended Scotch Whiskys im Markt hatten. Aber schon so um das Jahr 1900 war Mortlach der Luxus Scotch Whisky bei Macy's in New York und wurde dort halt als Haus Scotch verkauft. Und da war ja sozusagen Mordlach schon als Single Malt erhältlich, als Single Malt ja in dieser Form eigentlich noch gar nicht modern war. Und auch während der Prohibition hat man dann wirklich intensiv Gespräche geführt, weil halt Macy's, auch wenn dieser Spuk der Prohibition dann irgendwann mal vorbei ist, Mordlach unbedingt wieder als ihren House-Whisky haben wollte. Und ja, jetzt hat man dann in der Mitte des letzten Jahrzehnts halt diese Marke dann wirklich mal so ein bisschen entwickelt. Ich habe es ja gerade schon anklingen lassen. Mordlach ist ähnlich wie Talisker ja auch wirklich essentiell für unsere Blends. Und man hat sich dann aber gedacht, okay, das ist ja ein Malt, der wirklich ein Alleinstellungsmerkmal auch hat. Und deshalb geben wir ihm jetzt auch einfach mal die Plattform und geben ihm die Möglichkeit, als Single Malt zu glänzen. Und darüber kann eigentlich jeder wirklich sehr, sehr glücklich sein, weil ich finde, dass Mordlach definitiv ein Mehrwert für ja eigentlich fast jeden Whisky-Fan ist mit diesem speziellen Stil. Und deshalb finde ich es schön, dass wir ihn jetzt halt auch ja, ein bisschen breiter ausgerollt als Originalabfüllung und Single Malt zur Verfügung haben.
Man kann ja nicht leugnen, dass das vor 2014 dieser eine 16-Jährige, dass der deutlich schlichter war. Der hatte diese längliche, runde Flasche und war auch so der einzige. Und dann kam mit dem Redesign und der Neupositionierung der Marke, war ja alles viel, viel edler. Also das Flaschendesign war edler. Ihr habt ältere Whiskys plötzlich vom Mordlack rausgebracht. Also hat sich Diageo bei der Umstellung da ein bisschen so an anderen Marken orientiert, wie jetzt zum Beispiel Macallan, weil Mordlack versprüht ja mit dem Markenauftritt von 2014 wirklich schon sehr, sehr viel Eleganz und Luxus, also ähnlich wie Macallan. War das ein Ziel des Wechsels, also den Erfolg von Macallan nachzueifern?
Ja, also die Releases, die ja dann ab 2014 kamen, die waren ja wirklich sehr, sehr boutiquig. Ja, also erstmal 0,5 Liter Flaschen, sehr, sehr ungewöhnlich, jetzt im Scotch Whisky Bereich. Und dann sahen sie halt auch, wie du schon beschrieben hast, nicht wirklich wie eine Single Malt Flasche aus. Ja, also die waren, ja, eher so kantige Dekanter und wirklich auch ja sehr, sehr durchdesignt. Und man hat da schon versucht, natürlich wirklich auch in diese Luxury-Schiene hineinzugehen, da wo Mordlach ja, wie ich gerade beschrieben habe, ja aus der Vergangenheit auch schon so ein bisschen herkam. Und natürlich auch mit seinem besonderen Charakter sollte das wirklich so unser Luxury-Single-Malt werden, der dann natürlich auch so ein bisschen an die Seite guckt, auch so zu Macallan oder auch zu Dalmore, ja auch so Single-Malts, die sehr ambitioniert in diesem Bereich unterwegs sind. Und Mordlach hatte ja eigentlich auch immer schon ein vergleichbares Standing in der ja, Whisky-Community, wie du ja auch schon gesagt hast. Natürlich nicht so diese breite Bekanntheit, was aber auch ein bisschen daran liegt, dass natürlich die anderen Marken ja auch schon viel länger und viel breiter so als Single Malt verfügbar waren und deshalb natürlich auch größere Bekanntheit genossen haben. Und ja, aber durch die Special Releases, die wir ja dann auch hatten im Bereich von Mordlach, wurde das Angebot dann halt auch nochmal erweitert und man hat natürlich auch so diesen Anspruch, ein Luxury Malt anzubieten, dadurch nochmal bekräftigt. Und ja, vielleicht nochmal so eine kleine Anekdote. Ja, also William Grant, der ja dann später auch in der Region Dufftown ja dann irgendwann mal Glenfiddich gegründet hat, der hat lange Jahre bei Mordlach gearbeitet und gelernt. Und ich finde, da kann man eigentlich ganz gut dran sehen, dass so die Orientierung am Marktbegleiter durchaus mal zum Erfolg führen kann. Und deshalb würde ich definitiv sagen, ja, wir haben da auch mal nach rechts und nach links geschaut, aber Mordlach ist ja auch einfach ein super Produkt, das auch einfach durch sein Liquid überzeugen kann.
Aber so wie ich das damals beobachten konnte, hatte ich so das Gefühl, dass der Versuch, hier eine Luxusmarke aufzubauen, irgendwie gefloppt war. Also was meiner Ansicht nach vor allem daran lag, dass für viele Kunden die Preise der neuen Mordlachs zu hoch waren und du hast es ja schon angesprochen, ihr plötzlich in 0,5 Liter Flaschen abgefüllt habt, statt in den üblichen 0,7. Hattet ihr das Risiko da im Hinterkopf, als ihr mit Mordlack 2014 an den Start gegangen seid, oder wart ihr von der negativen Resonanz damals völlig überrumpelt?
Naja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, zuerst mochte ich die Flaschen wirklich auch nicht. Ja, also für mich ist ja immer noch so diese klassische Single Malt Flasche, so wie wir sie vielleicht auch bei Lagavulin haben, so ein bisschen farbiges Glas und sehr, sehr schlicht gehalten und dann vielleicht noch mit einem kleinen Relief. Das ist ja eigentlich so der Auftritt, den ich mir bei den meisten Single Malts wünsche und den ich halt auch liebe. Aber ich muss wirklich sagen, seitdem wir diese Range, die ja dann ursprünglich 2014 so auf den Markt kam, in diesen 0,5 Liter Flaschen, seitdem wir die halt nicht mehr haben, seitdem habe ich richtig Gefallen an diesen Flaschen gefunden. Vielleicht ist das ja irgendwie so wie häufig im Leben, dass die Sachen, die die dann irgendwie nicht mehr so leicht verfügbar sind, dann natürlich irgendwie mehr geliebt werden. Ich denke schon, dass man sich davon mehr erhofft hat. Man muss dazu auch sagen, dass diese Releases natürlich auch sehr stark auf den asiatischen Markt ausgelegt waren. Und da haben die eigentlich auch ganz gut funktioniert. Wie du schon richtig gesagt hast, hier bei uns in Europa, insbesondere natürlich in Deutschland, da hatten wir uns davon einfach mehr erhofft. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir nochmal auch diesen Relaunch gemacht haben, mit neuem Liquid, also neuen Abfüllungen, mit einem ganz klar geringeren Preispunkt. Und ich finde, das, was wir jetzt da auf Mordlach machen, das ist wirklich sehr fair, was man da für das Geld bekommt. Und ja, das gibt jetzt Mordlach einfach nochmal die neue Gelegenheit, wirklich auch die breite Masse halt von diesem tollen Liquid zu überzeugen.
Kannst du da schon mal so einen Blick in die Glaskugel geben? Also was so die nächsten, sagen wir mal, 2, 3 Jahre so der Whisky-Fan von Mordlach erwarten kann? Neue Abfüllungen oder Ähnliches?
Ja, also die Abfüllung, die wir jetzt haben, da hoffe ich zunächst erstmal, dass wir die weiterhin so beibehalten werden, weil ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Portfolio. So, da ist eigentlich für jeden was dabei. Ich würde es schön finden, wenn das ein oder andere noch so dazukommt. Da gibt es jetzt noch keine klaren Aussagen, deshalb halte ich mich da noch so ein bisschen zurück. Aber es wird definitiv weiter mit Mordlach zu rechnen sein. Und habe ich ja auch gerade schon gesagt, so in den Special Releases, die wir so die letzten 2 Jahre hatten, da war Mordlach ja auch immer mit dabei, einfach um die Präsenz da natürlich auch noch weiter zu stärken. Und vielleicht nochmal als kleiner Teaser, auch dieses Jahr wird bei den Special Releases wieder Mordlach mit dabei sein. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf, weil es ist immer wieder ein Erlebnis, halt eine neue Abfüllung von dort zu probieren, mit den verschiedenen Fässern, die halt auch verwendet werden. Teilweise sehr, sehr viel Sherry, aber auch wirklich dann mit diesem speziellen Stil vereint. Und das sind einfach immer sehr, sehr interessante Whiskys. Und ich freue mich, wie hoffentlich viele, auf das, was da demnächst kommt.
Was ich auch so interessant an Mordlach finde, ihr habt ja jetzt ein ordentliches Single Malt Angebot, also ein gutes Kernportfolio an Single Malts, und dann fließt ja ein Großteil von euch noch, also von Mordlach, in eure Blended Whiskys. Und Mordlach ist ja aber auch unter anderem in der Szene dafür bekannt gewesen, also bevor ihr wirklich so mit einem vergleichsweise großen Single Malt Portfolio auf den Markt gekommen seid, dass man gute Mordlachs auch bei unabhängigen Abfüllern bekommt. Also da hat man wirklich auch ganz alte Single Malts von Mordlach gefunden. Und dadurch, dass ihr erst 2014 mit einem Kernportfolio auf den Markt kamt, waren ja unabhängige Abfüller damals so quasi ja die wichtigste Quelle, um an gute Mordlach Single Malts zu kommen. Ist das auch heute noch so, oder dreht Diageo jetzt den Unabhängigen den Hahn zu, wenn man die Fassbestände nun selbst braucht?
Da hast du natürlich völlig recht. Also durch die sehr, sehr eingeschränkte Verfügbarkeit an Mordlach Originalabfüllung gab es dann glücklicherweise häufig sehr, sehr schöne Abfüllungen halt bei unabhängigen Abfüllern. Also wir haben immer eine sehr, sehr gute Beziehung zu Gordon McPhail geführt, die ja einiges an Mordlach auch abgefüllt haben. Und natürlich durch den eigenen Fokus jetzt halt auch auf diese Marke ist die Verfügbarkeit der Fässer im Markt sicherlich geringer geworden. Es ist trotzdem noch einiges im Umlauf, aber über Broker geben wir jetzt eigentlich ja fast gar nichts mehr ab. Ich glaube, wenn, dann wird wahrscheinlich nur getauscht. Und das Ganze hat ja schon so ein bisschen so seine Signale vorausgesendet, ne? Als wir dann 2013 die Flora und Fauna Abfüllung von Mordlach eingestellt haben, so, da haben schon einige aufgehorcht. Und wir haben dann daraufhin sogar versucht, eigentlich fast alles, was so im Markt verfügbar war an Mordlach, zurückzukaufen, weil wir natürlich wussten, okay, wir haben den Plan, jetzt Mordlach wirklich auch als Single Malt groß zu machen. Und dummerweise wollten die meisten uns dann aber gar nichts zurückverkaufen, ja, weil die haben dann natürlich den Braten auch gerochen und wussten dann auch, okay, Mordlach, da werden die einigen oder das ein oder andere Fass, die werden dann wahrscheinlich zur Rarität, und das geben wir gar nicht so leicht her. Und trotzdem haben wir es dann aber glücklicherweise hinbekommen, dass wir dann halt so die Range auflegen konnten. Aber ich denke, ja, für unabhängige Abfüller wird es dadurch natürlich jetzt schwieriger, in dem Maße an gute Fässer zu kommen. Aber wichtig ist ja, dass man das Liquid am Ende ins Glas bekommt. Und ob das dann jetzt über einen unabhängigen Abfüller oder für viele ja sogar noch interessanter dann als Originalabfüllung passiert, das ist ja am Ende vielleicht dann für den Verbraucher gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist ja, dass Mordlach getrunken wird.
Wie viel Whisky produziert ihr da pro Jahr?
Also für den Stellenwert, den Mortlach so für die Blendindustrie hat, eigentlich gar nicht so übermäßig viel. Also wir sind so bei ja, roundabout 3 Millionen Liter Alkohol im Jahr. Und ja, das reicht halt auch gerade so. Und da sieht man natürlich auch, dass besonders mit dem neuen Fokus jetzt natürlich die Verfügbarkeit so an Fässern dann auch immer geringer wird. Und ja, aber ich finde, Mortlach muss auch einfach nicht mehr machen, damit sie sich halt auch diese Einzigartigkeit so bewahren können. Und ich finde die Menge genau richtig. Und das Schöne, was Mortlach ja auch wieder so ein bisschen spezieller macht, ist, wir haben ja wirklich 6 Potstills, die ja alle eine andere Größe und alle eine andere Form haben. Und da lässt sich jetzt natürlich auch nicht beliebig die Produktionsmenge ja bis ins Unendliche steigern. Und ich finde, so wie das da gerade ist, sollte das auch bleiben.
Wie viel von euren Malts fließt da eigentlich in Blends? Weil Single Malts ist ja nach wie vor eine relativ kleine Sparte, was Mortlach angeht. Der Löwenanteil fließt ja in eure Blends. Wie viel fließt da pro Jahr dahin?
Ja, also so in Prozenten kann ich es dir jetzt gar nicht so genau angeben. Mortlach ist ja viele Jahrzehnte wirklich die Geheimwaffe der Blendindustrie gewesen. Also jeder Blender hat sich ja eigentlich um Mortlach gerissen. Ja, also nicht nur bei uns im Konzern, sondern natürlich auch extern. Und ja, Mortlach einfach so die Geheimwaffe, wenn ich halt meinem Blend Kraft und Fülle verleihen will, ohne jetzt mit Rauch oder Torf zu arbeiten, dann ist Mortlach dort einfach immer die erste Wahl gewesen und deshalb ja traditionell halt wirklich ein Malt, der in sehr, sehr vielen Blends verarbeitet wird. Ich würde sagen, so wie du es auch schon beschrieben hast, der Löwenanteil, der geht wirklich weiter in die Blends. Und ja, das, was jetzt da als Single Malt kommt, auch wenn wir natürlich jetzt da einige Abfüllungen im Markt haben, ist dann wirklich immer noch eigentlich verschwindend gering.
Könntest du mal ein Beispiel nennen für einen eurer Blends, wo man sagt, dessen Stil basiert wirklich stark auf einem Mortlach, also so beeinflusst ein Mortlach ein Blend?
Ja, also wir haben Mortlach eigentlich so als Lead Whisky bei fast keinem unserer Blends so wirklich angegeben. Ja, trotzdem hat er natürlich auf viele Blends einen Einfluss. Ja, also unter anderem Johnny Walker Black Label wird natürlich auch verschwindend gering sein. Haben wir aber auch ein bisschen Mortlach dabei. Wir haben bei unserem neuen Johnny Walker 18, also Ultimate 18, da ist definitiv auch ein bisschen Mortlach dabei und den merkt man auch, ja, auch wenn da natürlich noch ein paar Highland-Brennereien mit drin sind, Oschwalds so zum Beispiel, der Input, den Mortlach da bringt, ja, so diese Fülle und dieses Mundgefühl, das ist schon spürbar und ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Mortlach im Johnny Walker Blue Label wirklich eine entscheidende Rolle spielt und einfach auch dieses Voluminöse, was Blue Label ja auch mitbringt und auch dieses Facettenreiche, das ist halt auch was Mortlach sehr gut kann und deshalb ist das definitiv halt auch ein Malt, den wir im Johnny Walker Blue Label wiederfinden.
Stephen, wir sind jetzt mittlerweile schon am Ende der Episode angelangt. Das war jetzt wirklich kurzweilig. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt. Die Zeit ist jetzt wirklich total verflogen. Ich danke dir echt vielmals für deine Zeit und die interessanten Einblicke in die Malts von Mortlach.
Danke dir, Philipp. Ich hoffe, der ein oder andere hat da noch ein paar interessante Insights gewinnen können. Und ich kann nur empfehlen, wer Mortlach noch nicht im Glas hatte, probiert das auf jeden Fall mal aus. Die Abfällungen sind da und man wird überrascht sein.
Ich unterhielt mich in diesem Interview mit Stephen Lassner über die Malts von Mortlach, also eine Marke, die wirklich eine turbulente Geschichte besitzt. Ja, und turbulente Whiskys. Denn sie müssen ins Fass. Nicht nur von Gesetzes wegen her oder um Aromen zu erhalten, sondern auch um Aromen aus dem New Make abzubauen. Und am Ende entsteht dann ein Single Malt, der nicht nur eine Bereicherung für die Space Side ist, sondern auch für die Sammlung jedes Whisky-Fans. Viele Grüße und bis nächste Woche. Philipp.